ARD.
Ihr hört Schlechte Gesellschaft. Die ARD Polit-Thriller-Hörspiele. Jede Woche ein neuer Krimi. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Zu Beginn noch ein kurzer Hinweis. In diesem Hörspiel werden Themen behandelt, die sexualisierte Gewalt beinhalten.
Ich habe zwar immer noch nicht ganz durchschaut, was eigentlich geschehen ist, doch zumindest weiß ich jetzt, welche Rolle ich in diesem Stück gespielt habe. Seltsam, wie einfach es ist, Fehler zu machen, wenn man keinen Argwohn hegt. Ich habe Fehler gemacht. Oder richtiger, ich bin in eine Falle gegangen. Schlimmer, in mehrere Fallen. Eine Falle nach der anderen. In einige ging ich sogar wissentlich.
Mit den Fangquoten und Tags, die uns Brüssel dann vorschreibt.
Tödliche Intrige. Von Arnaldur Indridason. Aus dem Isländischen von Coletta Bürling.
Für unseren traditionsreichen Umgang mit der Fischerei.
Komposition Þuríður Jónsdóttir, gespielt vom Ensemble Adapter. Bearbeitung und Regie Anja Herrenbrück.
Der die Produktivität isländischer Wirtschaft einerseits und den Schutz des isländischen Fischbestands andererseits gewährleisten kann. Vielen Dank.
Sie war exzellent vorbereitet, als sie auf mich zukam. Der Ausschnitt des Kleides gab den Blick auf den kleinen Busen frei. Sie war schlank, wirkte fast zerbrechlich. Ja, schlank und zerbrechlich, wie ein Champagnerglas. Sie stellte sich vor und wir gaben einander die Hand.
Mein Mann ist auf der Suche nach einem Rechtsberater. Wir suchen nach dem richtigen Geschäftspartner. Ich habe viel Gutes über Sie gehört.
Über mich? Ich schielte aus den Augenwinkeln nach ihren Brustwarzen, was ihr keineswegs entging.
Ich habe Ihre Examensarbeit gelesen. Sie waren dann mit in den Nachrichten.
Sie haben sie ganz gelesen?
Mein Mann ist Großreder in Nordisland.
Und trotzdem nicht gerade eine unterhaltsame Lektüre.
Wollen wir einen Kaffee trinken?
Ich bin hier eigentlich noch beschäftigt. Ich
möchte gerne etwas mit Ihnen besprechen. Wir können ins Hotel Saga rübergehen. Ich lade Sie ein.
Ich wusste, wer ihr Mann war und ich kannte auch sein Unternehmen. Alle Isländer kannten seinen Namen. Aber wenn er ein Interesse daran hatte, mich zu beschäftigen oder mir einen Auftrag zu geben, warum kam er nicht selbst in mein Büro?
Probieren Sie die Schokoladentorte. Im Saga gibt's die beste, die Sie in dieser Stadt bekommen. Wir besitzen auch ein Haus hier in Reykjavik, aber es wird gerade entkernt und renoviert. Im Binghorst-Viertel.
Und wo wohnen Sie?
In Akureyri. Mein Mann stammt aus Ostisland. Ich bin aus Reykjavik. Wir leben seit 7 Jahren zusammen.
Und er braucht also einen Rechtsbeistand?
Ja. Er ist im Augenblick auf einer Sitzung beim Rederverband.
Und währenddessen nehmen Sie an einer Konferenz über Fischfangmanagement und die EU teil?
Er wusste, dass Sie auf dieser Konferenz sein würden und hat mich gebeten, mit Ihnen zu sprechen. Manchmal kann ich mich für das Unternehmen nützlich machen. Da sind dann ausländische Gäste, meistens Deutsche, zu denen er geschäftliche Verbindungen hat. Andere Reeder und die Aktionäre von all diesen kleinen Aktiengesellschaften, die wollen alle unterhalten werden.
Danke. Aber mich wollen Sie sicher nicht unterhalten. Wozu braucht Ihr Mann mich?
Mein Mann? Entschuldigen Sie, ich war unkonzentriert. Seine Auslandsgeschäfte. Er muss wissen, wo er steht, wegen der Europäischen Union. Sie wissen ja, dieses bürokratische Ungetüm. Er versteht die Verträge nicht. Wir sind in dieser Juristensprache, die außer Eingeweihten niemand kapiert. Und Sie? Sie wissen, wie sowas läuft. Er bezahlt gut, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen.
Mich irritierte die Art, wie sie den Kuchen mit der Gabel teilte, das Häppchen aufspießte und zum Mund führte, um ihn gleichsam in Empfang zu nehmen. Vielleicht, weil sie mich dabei immer im Blick behielt.
Noch einen Kaffee?
Nein, danke. Ich muss gleich weiter.
Heute Abend ist große Gala beim Rederverband. Hier im Hotel. Falls Sie Interesse haben, könnte ich dafür sorgen, dass Sie auf der Gästeliste stehen.
Hört sich verlockend an.
Das heißt nein.
Ich kenne da niemanden.
Du kennst mich, Sarah.
Ich blieb standhaft. Große Gala beim Rederverband, der Riesenkonzern Ihres Mannes. Das war nicht die Welt, in der ich lebte. Ich blieb bei meinem Nein.
Er hat mit mir geschimpft.
Bis sie anrief.
Weil ich dein Gehalt nicht erwähnt habe. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, was du bekommen würdest.
Wir haben auch gar nicht darüber gesprochen, ob ich überhaupt für euch arbeiten möchte.
Er will, dass ich dir sage, wie viel du bekommst. Kannst du heute Abend kommen?
Wahrscheinlich langweilte ich mich. Kein Kunststück in meinem Beruf. Aber auch sonst passierte in meinem Leben nichts Aufregendes. Die große Gala war vielleicht nicht die Lösung aller Probleme, aber konnte dieser Job nicht ein Sprungbrett für mich sein? Nach Thomas Ottosson Zoeger würden sich andere Reedereien um meine Mitarbeit bemühen. Das hieße, keine Vertragsentwürfe mehr für Wohnblocks im Breihost. Und dann das Geld. Geld fehlte mir in der Tat. Und ich würde ganz nebenbei herausbekommen, wie viel solche Leute bieten, wenn sie wirklich interessiert sind. Warum hatte Zoeger seine Frau geschickt? Betty, ich wollte sie wiedersehen.
Schön, dass du es doch einrichten konntest. Komm doch herein.
Großzügig habt ihr es hier.
Ja, mir gefällt es wieder auch. Der Esszimmertisch ist aus argentinischer Eiche. Wunderschön, nicht wahr? Champagner?
Danke.
Er ist noch auf einer Besprechung, aber er wird gleich da sein.
Bin so froh, dass du da bist.
Ich hatte bloß nichts Anständiges zum Anziehen.
Mach dir deswegen keine Sorgen. Diese Räder latschen doch sowieso meist in Strickwesten und Gummistiefeln herum. Außerdem sind die da unten wahrscheinlich auch schon sturzbesoffen.
Was ist das an deinem Auge?
Nichts.
Du hast ein blaues Auge.
Sieht man das etwa?
Heute Nachmittag hattest du das noch nicht.
Ja, reine Ungeschicklichkeit von mir. Ich war auf der Toilette. Die Tür stand offen und dann klingelte das Telefon und ich wollte schnell rangehen und knall gegen die Tür. Ich hab sie einfach nicht gesehen. Sowas ist mir noch nie passiert. Sieht man es deutlich?
Nein.
Du hast es aber gesehen.
Die anderen sehen es bestimmt nicht.
Bist du sicher?
Das sind doch alles sturzbesoffene Kerle in Gummistiefeln.
Thomas Ottosson kam natürlich nicht in Gummistiefeln. Er kam in feinstem Tuch, auch nicht besoffen. Kein freundliches Nicken, keine Begrüßung. Stattdessen ein selbstbewusster Gang zur Bar. Ich hatte mir sein Interesse anders vorgestellt.
Thomas, willst du nicht unseren juristischen Gast begrüßen?
Bist du das?
Ja, guten Tag.
Auch was zu trinken, mein Schatz?
Ich glaube, ich gehe jetzt lieber. Für sowas habe ich keine Zeit.
Ach, tatsächlich so busy.
Danke für den Champagner.
Wie viel verdienen Sie im Jahr?
Auf Wiedersehen, Betty.
Diese Juristen.
Was ist mit uns?
Ihr haltet euch immer für was Besseres.
Ist er immer so direkt?
Tassi, musst du dich immer so aufspielen?
Ich wusste nicht, dass Juristen auch empfindlich sein können.
Darf ich kurz die Toilette benutzen?
Selbstverständlich.
Ich schloss die Tür und blickte mich um. Selbstverständlich gab es auch im Badezimmer ein Telefon. Sie hätte also direkt rangehen können. Weshalb erfand sie eine Lüge, um das blaue Auge zu erklären? Behandelte Zoeger sie so? War er so reich, dass er es sich leisten konnte, seine Frau zu schlagen? Ich überlegte. Hinter der Tür hörte ich sie streiten. Als ich zurückkam, verstummte der Streit. Die beiden starrten mich an.
Also, was kostet es, Sie zu engagieren?
10.000 Euro.
In Ordnung.
Die Woche.
Ach. Wann fangen Sie an?
Ich bin gar nicht interessiert.
Irgendetwas trieb mich hinaus, ich wusste nicht was. Vernunft konnte es nicht sein. Die Vernunft hätte für 2 Wochen bei Zoeger gearbeitet und damit alle meine Schulden abbezahlt. War es wirklich ihr Fallchen? Hatte ich Angst vor Zoeger, weil er seine Frau schlug? Oder war es ihretwegen?
Hör auf, bei mir anzurufen.
Hast du gewusst, dass ich es bin? Können wir uns treffen? Er will unbedingt, dass du für ihn arbeitest.
Dein Mann ist ein eingebildeter Fatzke, der überhaupt kein Interesse daran hat, dass ich für ihn arbeite.
Im Hotel hat er sich nur ein bisschen wichtig gemacht. Er wollte sehen, wie du reagierst, wenn er dich so behandelt. Das macht er manchmal.
Dieser Anruf, als du gegen die Tür gerannt bist. Warum hast du den Anruf nicht direkt im Badezimmer angenommen? Da gibt's ein Telefon.
Ich weiß nicht, worüber du redest.
Schlägt er dich?
Ach, du meinst das Pfeilchen. Ich erzähle es dir, wenn du dich mit mir triffst.
Ich habe gar kein Interesse an euren kleinen Bettgeheimnissen. Hör einfach auf, mich anzurufen.
Aber sie hörte nicht auf. Und ich hörte nicht auf, ranzugehen. Sie warf mich aus der Bahn mit ihrer Direktheit, ihrer Hemmungslosigkeit. Ihr Verhalten war zudringlich, ja, und gleichzeitig sanft und natürlich. Ich hatte nie zuvor so eine Frau getroffen. Sie holte mich aus meiner Isolation. Sie gab mir das Gefühl, nach mir gesucht zu haben, wichtig zu sein. Wie hätte ich mich wehren sollen? Ich willigte ein, als sie mich bat, ihre Villa im Pinkhostviertel anzuschauen.
Habt ihr Kinder?
Thomas meint, dass die Kinder später kommen. Er hat sowieso kaum Zeit für etwas anderes als Geld zu scheffeln.
Dann werdet ihr ja hier reichlich Platz haben.
Wirst du für uns arbeiten?
Ich komme mit Thomas nicht klar.
Kannst du es nicht mir zuliebe tun? Ich verspreche dir, dass du es nicht bereuen wirst.
Sie kam ganz nah an mich heran. Ich wollte ausweichen, glaubte an einen Irrtum. Aber sie hielt mich an den Hüften fest.
Ist schon in Ordnung, Sarah.
Und dann küssten wir uns. Das heißt, sie küsste. Ich spürte ihre Zunge ganz klein und weich zwischen meinen Lippen. Ich stand da und wurde geküsst. Mein Widerstand war gebrochen. Ich hatte mich ergeben und genoss es. Betty spürte meine Erregung. Es war schön.
Die wachsenden Kostenfaktoren können wir gut in den Griff bekommen. Was wir nicht in den Griff bekommen, ist das Störfeuer aus Brüssel. Die wollen die Tax für die Scholle und Seezunge schon wieder senken, verstehst du? Nicht nur die Fangquote, auch die Tax.
Ich spürte noch immer Bettys Zunge auf meinen Lippen, als ich am nächsten Tag vor ihm in seinem Büro saß. Ich sah Thomas Ottosson Soreger an und fragte mich, ob sie ihn je so geküsst hatte. Zwischen seinen Augen verlief eine steile Falte.
Du hörst mir gar nicht zu.
Entschuldige, es ist nur, meine Mutter ist krank.
Es handelt sich hier um eine zeitlich begrenzte Aufgabe, aber du musst währenddessen voll und ganz für mich da sein. Falls du andere Probleme hast, bestehe ich darauf, dass du sie loswirst.
Sicher.
Du bekommst ein Büro hier und einen Arbeitsplatz in Reykjavik.
Bekomme ich noch eine Führung durch den Betrieb?
Darum habe ich Leo gebeten.
Leo war ein vierschrötiger Kerl. An seine Füße gehörten Gummistiefel. Aber er hatte es irgendwie ins Vorzimmer von Thomas Ottosson Soreger geschafft und gab mir jetzt die Hand.
Freut mich.
Mich auch.
Also gut, Thomas hat es ja schon gesagt. Ich zeige Ihnen jetzt erstmal den Betrieb. Danach fahre ich Sie zu dem Haus, wo Sie wohnen werden. Wir haben da eine ganz schöne Tour vor uns. Wollen wir vielleicht vorher in der Kantine was essen?
Gern. Was steht heute auf dem Plan?
Fisch natürlich.
Und, was hattest du für einen Eindruck?
Nicht schlecht. Ein Mann hat mich durch das Unternehmen geführt.
Ja, Leo. Der ist in Ordnung, findest du nicht?
In dem Reihenhaus stand ein Fernseher, der war größer als alle, die ich vorher hatte. Als alle zusammen.
Hat Thomas dich für Samstagabend eingeladen?
Ja. Er sagt, er legt großen Wert darauf, dass ich die Leute kennenlerne, mit denen ich zusammenarbeite.
Sie hat bis jetzt am Fenster der Suite im Saga Hotel gestanden und ihren Blick über die Stadt schweifen lassen. Jetzt drehte sie sich zu mir und sah mich direkt an.
Was ist mit dir? Erzähl mir was über dich.
Da gibt's nicht viel zu erzählen.
Lebst du mit jemandem zusammen?
Nein. Ich lebe allein. Die meisten brauchen ständig Gesellschaft um sich herum, aber ich bin nicht so. Ich bin noch nie so gewesen. Ich lebe allein.
Ich brauche Gesellschaft. Das ist das Beste an Thomas. Um ihn herum ist immer etwas los. Aber das ist doch das Einzige, was ich an ihm mag. Alle Männer sind Schweine, verdammte Machos.
Warum schlägt er dich?
Zuerst war es nur ein Spiel. Verstehst du? Im Bett. Er hat es gerne ein wenig brutal.
Ich versuchte mir vorzustellen, was er ihr antat. Und ich litt bei dem Gedanken, dass sie dabei Schmerzen ertragen musste.
Ich habe es zugelassen. Aber von Spiel kann jetzt keine Rede mehr sein. Er geht zu weit. Verstehst du?
Nein.
Jetzt ist es nicht mehr nur im Bett. Nimm es dir nicht so zu Herzen. Er liebt mich, das weiß ich. Ich habe alles unter Kontrolle.
Woher willst du das wissen?
Dass ich alles unter Kontrolle habe?
Nein, dass er dich liebt.
Weil von seinen Milliarden, ich glaube, es sind mehr als 3, ein großer Teil an mich gehen wird, falls er vor mir stirbt.
Ein großer Teil?
Wir sind nicht verheiratet.
Er hat also ein Testament gemacht?
Ich habe es ihm praktisch diktiert.
Er muss doch mindestens 20 Jahre älter sein als du.
23. Deswegen ist es so gut, mit dir zusammen zu sein.
Was ist, wenn er es herausfindet?
Du machst dir zu viele Gedanken. Davon kriegt man nur Falten im Gesicht.
Im Hotel haben wir uns nur dieses eine Mal getroffen, nur die erste Nacht. Sonst kam sie zu mir nach Hause, wenn feststand, dass Thomas in Akureyri beschäftigt war.
Oder wir trafen uns in meinem Reihenhaus in Akureyri, wenn Thomas geschäftlich in Reykjavik oder im Ausland zu tun hatte. Es war unser erstes Mal. Danach sagte Betty, ich hätte sie sehr glücklich gemacht. Sie hielt meine Hände, als sie das sagte, und ich wusste in diesem Moment, dass sie nicht sehr oft glücklich gewesen war. Und sie meinte nicht den Orgasmus. Ja, es war, das würde ich jetzt noch sagen, eine Art Glück. Wir trafen uns so oft es ging und liebten uns, wie ich es vorher noch nicht gekannt hatte. Am Anfang war ich dagegen. Sie stellte Dinge mit mir an, von denen ich bis dahin nichts gewusst hatte. Aber bald gab ich diesen Widerstand auf. Und ich weiß noch genau, wie sie lachte, als ich sie allen Ernstes davon überzeugen wollte, Thomas zu verlassen. Es war bei mir zu Hause.
Für mich ist der Gedanke daran, dass ihr zwei zusammen seid, unerträglich. Ich weiß, dass du unter ihm leidest. Er ist brutal. Genau wie alle diese gewalttätigen Machos. Nur mit dem Unterschied, dass er steinreich ist. Warum kannst du ihn nicht verlassen? Wir könnten zusammenleben, hier, bei mir. Ich könnte mehr arbeiten. Geht es dir nur um das viele Geld, ohne dass du nicht sein kannst?
Nein. So simpel ist die Sache nicht.
Und ich? Bin ich nur ein kleiner Zeitvertreib? Eine Abwechslung?
Warum redest du so abfällig über dich, Liebling? Gehen wir mal davon aus, dass es wegen des Geldes ist. Was würdest du an meiner Stelle tun? Natürlich kann man so eine Beziehung beenden, aber wärst du auch imstande, dich von all dem loszusagen, was mit solchem Reichtum verbunden ist? Könntest du das?
Und wir? Was passiert, wenn er uns auf die Schliche kommt?
Ausgeschlossen. Niemand weiß von uns. Und niemand darf von uns wissen. Niemals. Verstanden? Sag es.
Ja.
Außerdem macht er genau dasselbe.
Genau dasselbe?
Er geht auch fremd. Er hat es mir selbst gesagt. Und er vergleicht mich mit denen.
Wie bitte?
So ist er halt. Für ihn ist das alles ein Big Game. Er erzählt auch seinen Freunden von seinen Eroberungen. Ich weiß es, Leo hat es mir erzählt.
Gibt es dazwischen euch sowas wie eine Vereinbarung?
Vereinbarung? Er setzt seinen Willen durch. Dafür tue ich, was mir passt.
Bloß mit dem Unterschied, dass er es nicht erfahren darf.
Er würde völlig ausrasten. Er ist imstande, etwas völlig Verrücktes zu tun, wenn er von unserer Beziehung erfährt. Er ist unberechenbar.
Ich finde, deine Beziehung zu ihm, ich finde, das ist so dreckig und so unwürdig.
Ich kenne Beziehungen, die viel unwürdiger sind. Guck doch nicht so verbiestert.
Wenn ich daran denke, wie wir geredet haben, bevor alles in Gang kam, bevor es nicht mehr rückgängig zu machen war. Die Sätze, die sie sagte, gehen wie Tellamin hoch in meinem Kopf. Damals ging ich darüber hinweg. Ich vertraute ihr viel zu sehr. Ich sah nie das Gesamtbild, sondern nur mich als winzigen Punkt auf Bettys Landkarte, von dem ich aber nicht wusste, wo genau er zu finden war. Das sah ich erst, als es zu spät war.
Betty!
Er hat mir das angetan.
Dieses perverse Schwein.
Wenn er wenigstens mein Gesicht verschont hätte.
Weiß er von uns. Ist er deswegen über dich hergefallen? Du musst ihn verlassen. Du musst ihn verlassen.
Ich dachte, er würde nie aufhören. Er hat mich mit dem Kopf gegen die Bettkante gestoßen, immer wieder. Ich habe ihn angefleht.
Weiß er, wo du jetzt bist?
Nein, er weiß nichts von uns. Er ist eingeschlafen, er war betrunken.
Sag ihm, dass es reicht. Sag ihm, dass du ihn verlassen willst.
Vielleicht hat er doch Verdacht geschöpft.
Hat er das gesagt?
Nein, aber er ist noch nie so wütend gewesen.
Du musst Schluss mit ihm machen.
Das geht nicht. Du glaubst, dass es bloß wegen des Geldes ist. Aber da ist noch viel mehr. Etwas, was in ihm steckt, in seinem verdammten Ego. Ich kenne ihn. Er könnte es nicht ertragen, wenn ich ihn verließe.
Hast du schon mal versucht?
Und auf gar keinen Fall, wenn er wüsste, dass es deinetwegen wäre. Er betrachtet mich als sein Eigentum und was er einmal besitzt, das lässt er nie wieder los. Das hat er mir gesagt.
Ich erkannte, wozu ich fähig war. Zu blankem Hass. Dieses Gefühl hatte ich nie zuvor einem Menschen gegenüber empfunden. In Bettys Nähe spürte ich es deutlich. Ich hasste Soyega. Abgrundtief.
Du wirst mich diese Woche noch zu den Vertragsverhandlungen nach London begleiten, Sarah.
Natürlich.
Bist du mit den Entwürfen durch?
Ich warte im Moment noch auf den zweiten Vorschlag der Gegenseite, aber wir sind gut aufgestellt.
Du wirst reden. Ich schalte mich nur ein, wenn ich es für wichtig halte.
Stets zu Diensten.
Warum so schnippisch?
Kommt dir das so vor?
Du hast großes Glück gehabt, in dieses Unternehmen einzusteigen, Sarah.
Ja, ich konnte mich ja kaum dagegen wehren.
Ich sehe, du hast dich auch an den Reichtum gewöhnt. Und er steht dir, muss ich sagen.
Ich vermisse mein altes, klappriges Auto nicht, wenn du das meinst.
Ja, das meine ich und noch so einiges mehr. Du nimmst dir die Dinge jetzt, weil du denkst, dass sie dir zustehen.
Ich arbeite hart für die Firma.
Das weiß ich. Ich habe mit einem kleinen Fangschiff angefangen, ganz unten, so wie du. Dann hatte ich ein bisschen Glück und aus dem einen Schiff wurde eine ganze Flotte. Irgendwann war mir klar, wie das isländische Quotensystem funktioniert. Da habe ich angefangen, Fangquoten aufzukaufen. Im großen Stil. Jeder Vertragsabschluss bedeutet einen kleinen Machtzuwachs. In Island bin ich der Größte. Sarah, jetzt geht es über die Landesgrenzen hinaus.
Ja, und jede Ohrfeige bedeutet mehr Macht über deine Frau. Genauso tickst du, Thomas Ottosson.
Ich würde jetzt gerne noch ein paar Dinge erledigen und ich muss noch packen. Ach, übrigens, du irrst dich, Thomas, wenn du glaubst, wir seien uns ähnlich.
Du amüsierst mich.
Betty war mit nach London gereist. Wir machten uns auf solchen Reisen einen Spaß daraus, ganz formell miteinander umzugehen, beinahe so, als würden wir uns gar nicht kennen. Sie schlich sich zu mir aufs Hotelzimmer und wir liebten einander direkt vor Thomas' Nase. Es war beunruhigend und erregend zugleich. Ich hatte Angst um sie und davor, was passieren würde, wenn Thomas unser Spiel entlarven würde. Ich wollte, dass sie ihn verließ, aber davon wollte sie nichts hören. Ich wusste, dass ich ihr nichts bieten konnte, was es mit seinem Geld und seinem Einfluss in Island hätte aufnehmen können. Wir hatten vereinbart, uns im Foyer des Hotels zu treffen, um gemeinsam essen zu gehen. Es war das beste Haus am Platz, wie man so schön sagt. Die Bar befand sich in einem pompösen Saal und bildete die kreisförmige Mitte. Zwischen den einzelnen Sitzgruppen gab es Trennwände.
Ich finde das nicht fair.
Lass mich in Ruhe.
Ich blieb stehen und lauschte.
Ich bin gut genug, um dich auszuhalten. Ja? Ich bin gut genug, um dich reich zu machen und dir allen Luxus zu bieten, den du dir erträumen kannst.
Thomas und Betty fühlten sich offenbar unbeobachtet.
Aber mit dir schlafen darf ich nicht.
Thomas, ich bin einfach nicht dazu aufgelegt.
Du bist schon einen ganzen Monat nicht dazu aufgelegt.
Thomas!
Ich könnte fast denken, dass ein anderer im Spiel ist. Zuzutrauen wär's dir.
Sagt der Mann, der sich weigert, mich zu heiraten.
Ja, vielleicht aus gutem Grund.
Ich hatte schon angefangen, die Hochzeit zu planen.
Ohne auf einen Heiratsantrag zu warten.
Als du auf einmal entschieden hast, dass es nicht der richtige Zeitpunkt sei. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Wann denn bitte? Sag mir das!
Ach, hier seid ihr. Ich dachte, wir treffen uns im Foyer.
Ich brauche noch einen Manhattan. Thomas glaubt, dass ich fremd gehe.
Halt die Schnauze.
Bestimmt mit dir.
Dämliche Kuh.
Wir sahen ihn an diesem Abend nicht wieder. Und beim Einschlafen dachte ich nur, mit diesem gewalttätigen Menschen so zu sprechen, wie Betty es tat, musste äußerst gefährlich sein. Noch dazu, wenn andere zuhörten.
Über eins musst du dir im Klaren sein. Tossi wird mich nie freigeben. Unsere Beziehung. Wir beide, Sarah. Das, was wir miteinander haben, das kann nie mehr werden, als es jetzt ist. Das ist dir doch klar.
Ich glaube nicht, dass du diesen Mann liebst.
Tossi hat viele gute Seiten.
Ja. Er prügelt dich, er erniedrigt dich vor seinen Freunden, du betrügst ihn mit mir. Was ist das für eine Beziehung, die nur auf Lug und Trug und Reichtum gebaut ist?
Eine wie tausend andere.
Dafür musst du dir doch viel zu schade sein, Betty.
Ich habe alles, was ich will. Reichtum, Ansehen und eine aufregende Affäre.
Der Preis ist zu hoch. Du nimmst deine Gewalt wie selbstverständlich hin. Ich habe Angst, dass dir etwas zustößt, Betty. Ich meine damit noch etwas Schlimmeres als ein grün und blau geschlagenes Gesicht.
Heute kreisen meine Gedanken um die Frage, wann es zu dieser einen Idee kam. Zu Hause bei Betty, in der Villa, in einer langen Winternacht. Wir liebten uns und hatten keine Eile. Der Orgasmus durchfuhr meinen Körper wie Millionen winziger, wonnevoller Stromstöße. Und ich sank erschöpft in die Kissen.
Und was wäre, wenn ihm etwas zustoßen würde?
Wenn ihm etwas zustoßen würde?
Ja, könnte etwas passieren.
Was meinst du?
Ich weiß nicht, ein Autounfall, irgendwas.
Wieso sollte ihm etwas zustoßen?
Einige kommen bei Autounfällen ums Leben. Andere stürzen beim Bergsteigen ab, fallen in den Fluss. Ersticken an einem Hühnerknochen im Hals. Dauernd sterben die Leute an irgendetwas und es ist der reinste Zufall, wen es jeweils erwischt. Warum sollte es nicht Thomas sein?
Einen ganzen Monat lang gingen wir mit keinem Wort darauf ein. Alles war wie immer, aber trotzdem völlig verändert. Als ich Suiga zu einer Besprechung in seinem Haus in Akureyri traf, betrachtete ich ihn mit anderen Augen. Ich stellte mir vor, wie ein Kerzenständer seinen Schädel zertrümmerte. Bilder, die ich aus Fernsehkrimis kannte. Blut würde aus seinem Ohr fließen. Er würde mich erstaunt anschauen, ungläubig und zu Boden fallen. Aber er stand vor mir und roch nach Alkohol.
Auch ein Drink?
Ja.
Wie geht es dir?
Gut. Mir geht es gut.
Bezahle ich dich auch gut genug für deine Arbeit?
Wieder das Thema. Ja, ich finde schon, aber das kannst du natürlich selber am besten beurteilen.
Ja, das tue ich. Ich habe den Eindruck, dass du dein Geld wert bist, das muss ich schon sagen, ja? Der Trip nach London war überaus erfolgreich. Weißt du, wo Betty heute Abend ist?
Ist sie nicht in Reykjavik?
Als wir uns kennenlernten, war Betty eine völlig unbedeutende Person. Mir ist noch nie so eine Frau begegnet. Ihr Einfallsreichtum ist einfach grenzenlos. Sie kam ohne jede Ausbildung. Sie hat bei uns in der Telefonzentrale gearbeitet, als ich sie kennenlernte.
Ich überlegte, warum er mir das alles erzählte. Holte er zum Schlag aus gegen uns?
Weißt du, wo sie heute Abend ist?
Nein, ich habe keine Ahnung.
Sie ist bei einem Gala-Dinner in Pärtlern. Zusammen mit dem Premierminister und anderen Kabinettsmitgliedern. Ich hatte keine Lust. Aber Betty liebt dieses Leben über alles. Weil sie völlig unbedeutend ist. Und das weiß sie. Was weißt du über Betty?
Ich? Nicht viel.
Wir bekommen wohl kein Kind.
Hä?
Ja. Ich habe jetzt dieses Alter erreicht, wo ich mir nichts sehnlicher wünsche, als Kinder zu haben. Ich glaube, dass Betty mich betrügt.
Ich hätte Angst empfinden sollen nach dem, was ich über ihn wusste. Aber an der Art, wie er es sagte, erkannte ich, er hatte keine Ahnung, wie richtig er lag. Ich allerdings auch nicht.
Kann ich etwas für dich tun?
Ja, du kannst was für mich tun.
Was denn?
Ich möchte mit dir schlafen. Egal, was es kostet. Ich möchte mit dir schlafen.
Das war also die Rechnung. Die Rechnung für meine 10.000 pro Woche. Für den Fernseher, das Auto, das Haus.
Ich hab's schon lange gewollt. Und wenn du ehrlich bist, geht's dir genauso.
Was?
Ich möchte mit dir schlafen. Und ich weiß, du möchtest es auch.
Nein, nein, das will ich ganz bestimmt nicht.
Mach's mich scharf. Nein, sag's.
Thomas.
Ja, das hast du ja.
Thomas, bitte.
Wenn du dich ein bisschen wehrst, ich weiß das. Komm her, ich zeig dir, was ein Mann ist.
Nein, komm her.
Am Tag, nachdem Thomas mich vergewaltigt hatte, kam Betty zu mir. Es war spät, gegen Mitternacht. Sie schien zu wissen, dass etwas vorgefallen war. Ich hatte mich morgens nicht imstande gefühlt, nach Reykjavik zu fahren. Ich hatte mich zu nichts imstande gefühlt.
Dieses verdammte Schwein. Ich könnte ihn umbringen.
Ich weiß.
Ich werde ihn anzeigen.
Der kommt nicht ins Gefängnis.
Ich will, dass alle wissen, wie er ist, was er mir angetan hat.
Für die meisten wirst du das Flittchen sein, das ihn erpressen wollte. Aber selbst wenn er wegen Vergewaltigung drankommt, isländische Richter lachen über solche Fälle, das weißt du.
Ich will, dass er leidet. Ich hasse ihn. Ich wünschte, er wäre tot.
Am besten sagst du niemandem etwas davon. Ich hasse ihn. Ich weiß.
Und so geschah es. Ich erzählte niemandem, was passiert war. Es war Bettys und mein Geheimnis. Nur wir beide wussten davon. Das nächste Mal sah ich Thomas, als er nur noch wenige Minuten zu leben hatte.
Ich wusste nicht, dass er auch hier ist. Ich dachte, wir beide verbringen ein schönes Wochenende im Schnee vorm Kamin.
Wir machen einen Ausflug. Thomas ist mit seinem Motorschlitten schon vorgefahren. Wir fahren hinterher.
Warum sollte ich hier raufkommen? Ich will ihn nicht sehen.
Hat dich jemand gesehen, als du aus der Stadt gefahren bist?
Nein, es war völlig dunkel.
Thomas will sich entschuldigen.
Ich habe kein Interesse.
Hast du unterwegs irgendwo Halt gemacht?
Nein, niemand hat mich gesehen. Ich bin direkt hierher gekommen. Und nochmal, ich will Thomas nicht sehen.
Sarah, es ist besser, diesen Vorfall aus der Welt zu schaffen. Für Thomas, für dich und für deine Karriere.
Du solltest dich mal reden hören.
Hast du gestern Abend jemanden getroffen?
Nein.
Gut, zieh deinen Schneeanzug an, wir müssen los.
Betty, ich... Verdammt.
Ich sehe die Szene immer wieder vor mir. Sie gleicht einem weißen Albtraum. Ich wage nicht, die Augen zu schließen, aber es ist geschehen. Und es verschwindet nicht. Ich starre auf den Tod und über ihm ist diese eigenartige schneeweiße Helligkeit.
Betty, was machst du denn?
Sie hatte einen Hammer in der Hand, einen kleinen, aber dicken Hammer. Sie holte zu einem zweiten Schlag aus. Thomas kniete im Schnee.
Betty!
Nach dem zweiten Schlag kippte er zur Seite.
Hilf mir, ihn in die Spalte zu werfen!
Nein, ich kann das nicht!
Oh, mach schon!
Betty! Ich glaube, er lebt noch, sieh doch!
Sarah, der Schlitten! Wir müssen ihn in die Felsspalte schieben! Oh, Herrgott, Sarah! Muss ich denn alles alleine machen?
Du hast mir nicht gesagt, dass es heute sein würde!
Es wird keine Probleme geben!
Weißt du, was du getan hast? Du hast Thomas umgebracht!
Wir! Vergiss das nicht! Wir haben das für uns getan! Er hat einen schrecklichen Unfall mit dem Schlitten gehabt!
Ich schließe die Augen. Ich fühle mich besser, wenn ich an das Vorgefallene wie an einen Traum zurückdenke. Blut spritzt aus Thomas' Kopf. Er schaut zu mir herüber. Er geht in die Knie. Er sinkt in den Schnee und große weiße Flocken legen sich auf ihn. Ich sehe es wie etwas Irreales, das nie stattgefunden hat. Ich bin doch keine Mörderin. Ich bin keine Mörderin. Wir verließen die Skihütte und fuhren zurück nach Reykjavik, getrennt. Aber ich wollte nicht getrennt sein von Betty. Ich brauchte sie jetzt.
Sarah, du? Schau mich nicht so an. Es ist alles in Ordnung.
Nein, nichts ist in Ordnung. Sie werden uns auf die Spur kommen. Wir landen im Gefängnis. Nichts ist in Ordnung, nichts.
Schon gut, beruhige dich.
Was hast du dir dabei gedacht? Warum hast du mir nichts gesagt?
Es war einfach genau die richtige Gelegenheit. Ich bin sicher, dass alles in Ordnung geht. Sie finden ihn nicht so bald.
Was haben wir getan?
Nichts, Sarah. Denk daran. Immer. Wir haben nichts getan. Das Wichtigste ist im Augenblick, sich an die Geschichte zu halten. Thomas ist mit dem Schlitten losgefahren und nicht zurückgekommen.
Betty, das ist
so... Ich weiß, Liebling. Aber du musst jetzt gehen. Wir müssen vorsichtig sein. Später, mein Schatz. Später können wir zusammen sein. Jetzt müssen wir zusammenstehen und uns an unsere Geschichte halten. Hast du das verstanden?
Ja. Wir müssen zusammenhalten, ich weiß.
Willst du mir vertrauen?
Ja, ich vertraue dir.
Wir haben in den nächsten Wochen keinen Kontakt.
Nein.
Du hast für Thomas gearbeitet und warst eine Freundin der Familie.
Ja.
Ich war seine gute, treue Frau.
Ja.
Du und Leo, ihr wolltet zusammen zu Besuch auf die Hütte kommen. Aber in letzter Minute ist Leo etwas dazwischen gekommen.
Wie bitte?
Deswegen bist du allein gekommen.
Was? Was redest du denn da von Leo?
Sarah, es ist verdächtig, wenn wir beide allein mit Thomas da in dem Haus sein wollten. Zu dritt. Hä? Verstehst du? Wir beide und er. Warum sollten wir schmutzige Fantasien freisetzen? Das wollen wir nicht. Ich habe mit Leo geredet und...
Und du hast mit Leo geredet? Wann?
Er ist bereit zu sagen, dass er mit dir darauf fahren wollte. Es ist besser so.
Warum Leo? Weiß er etwas? Hast du ihm was gesagt?
Er weiß nichts. Er macht das für Thomas. Er will nicht, dass irgendwelche seltsamen Klatschgeschichten über Thomas verbreitet werden. Leo wird uns dabei helfen, dass es nicht so weit kommt.
Aber wollte er denn nicht wissen, weshalb er lügen soll? Was ist, wenn er Verdacht schöpft?
Er hat sofort begriffen, um was es ging. Er will einfach verhindern, dass Thomas' Name in den Dreck gezogen wird.
Warum hast du nicht zuerst mit mir gesprochen?
Dazu war keine Zeit.
Aber...
Vertrau mir.
Ich war allein. Entsetzlich allein. Viel zu lange. Ich dachte an Betty. Als ich es nicht mehr aushielt, rief ich sie an. In Akureyri war sie nicht. Ich fuhr zu der Villa ins Pinghostviertel, aber dort war sie auch nicht. Was blieb mir? das Hotel Saga, wo wir unsere erste Nacht verbracht hatten. Aber Betty war nicht als Gast gemeldet. Und die Rezeptionistin erinnerte sich an mich.
Ist das nicht schrecklich mit dem armen Thomas Ottosson? Man muss doch vorsichtiger sein, wenn man solche Touren unternimmt. Bei solchen Fahrten tun die Leute ja manchmal völlig verrückte Dinge.
Ja, schrecklich.
Betty war vor 3 Tagen hier, aber nur eine Nacht.
Ach so?
Ja. Die Ärmste war total deprimiert, hat mich kaum gegrüßt. Jetzt kann sie gute Freunde gebrauchen.
Ja.
Der Typ, der sie abgeholt hat, der kam früher auch manchmal ins Hotel.
Sie wurde abgeholt?
Unangenehmer Typ. Ist oft hierher gekommen, wenn Thomas nicht hier war.
Er kam her, um Betty zu treffen.
Ich kann mich nie erinnern, wie er heißt, dieser blöde Kerl. Hat sich hier mal mit einem Kellner angelegt, wegen rein gar nichts. Aber stand kurz davor, auf ihn loszugehen. Der tickt nicht ganz richtig. Ah, ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Er heißt Leo.
Warum hatte Betty im Hotel übernachtet? Warum hatte Leo sie abgeholt? Ich sehe Thomas, wie wir ihn zum Rand der Spalte schleifen. Thomas, wie er fällt, wie sein Kopf an die Felsen stößt. Die Qualen in seinen Augen, das völlige Unverständnis, die Angst. Es war, als versuchte er, uns etwas zuzurufen. Dann schlossen sich seine Augen und dann... Wir stehen am Rand der Felsspalte. Sie küsst mich auf den Mund, umarmt mich und sagt, dass es das ist, was wir beide gewollt und herbeigesehnt haben. Ich versuche, diesen Augenblick zu vergessen.
Kann ich sonst noch irgendwie helfen?
Danke, ich muss nur telefonieren. Ich komme zurecht.
Liebling, wir sollten nicht miteinander reden.
Weswegen gehst du mir aus dem Weg?
Ich nehme Verbindung mit dir auf, sobald es geht. Du musst doch wissen, was du getan hast. Dir ist doch hoffentlich klar, dass du vorsichtig sein musst.
Was hast du mit Leo im Hotel gemacht?
Was für ein Hotel redest du?
Lüg mich nicht an, ich weiß, dass ihr im Hotel Saga wart, Leo und du.
Ach das? Leo hat mich abgeholt und mitgenommen. Es ging um Thomas und das Unternehmen. Um Himmels Willen, hör mit diesem Schwachsinn auf.
Können wir uns nicht treffen, nur ein einziges Mal?
Wenn alles überstanden ist, solange musst du stark sein. Liebling, ich muss jetzt weg.
Was hast du damit gemeint, als du gesagt hast, ich müsste doch wissen, was ich getan habe?
Wann habe ich das gesagt?
Eben, gerade eben. Du hast gesagt, du musst doch wissen, was du getan hast. Was meinst du damit?
Beruhige dich, Sarah. Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst.
Als wenn es ganz allein meine Angelegenheit ist. Meinst du das? Ist es das, dass ich es ganz allein getan habe? Meinst du das? Betty! Betty! Jetzt erst war ich allein. Betty nahm nicht mehr ab. In der Firma war niemand für mich zu sprechen. Bei einem Spaziergang, um den Kopf frei zu bekommen, traf ich ganz zufällig auf einen ehemaligen Angestellten aus der Firma. Es war der frühere Personaldirektor. Er hatte bei Thomas aufgehört, kurz nachdem ich angefangen hatte.
Es muss ja entsetzlich gewesen sein, da oben in den Bergen.
Ich möchte am liebsten so wenig wie möglich darüber reden.
Nein, natürlich, das verstehe ich. Grauenvoll, so zu Tode zu kommen und nicht gefunden zu werden.
Ja, Sie finden ihn bestimmt.
Werden Sie weiter für das Unternehmen tätig sein?
Ich weiß es nicht. Man spricht nicht mit mir.
Betty würde es bestimmt wollen. So wie sie für ihre Einstellung gekämpft hat.
Nein, das haben Sie falsch verstanden. Thomas wollte mich. Betty hat nur den Kontakt hergestellt.
Selbstverständlich. Es spielt ja eigentlich auch keine Rolle. Es war bloß, ich meinte mich zu erinnern, was Thomas seinerzeit über ihre Mitarbeit gesagt hat.
Was hat er denn gesagt?
Nein. Also ich weiß, dass sie der Firma hervorragende Dienste geleistet haben. Also beispielsweise im Zusammenhang mit den deutschen Geschäftsbeziehungen.
Was hat Thomas gesagt?
Ja, also er hat gesagt, er wüsste nicht, was er mit ihnen anfangen sollte. Also er hat bezweifelt, ob sie überhaupt von Nutzen sein würden. Er sagte zu mir...
Und weshalb hat er mich dann eingestellt?
Ja, wenn ich richtig verstanden habe, hat Betty ihn unter Druck gesetzt. Und er wollte keinen Streit wegen 10.000 in der Woche, das hat er nicht nötig. Also gab er mir das Okay für ihren Vertrag.
Ich sehe, wie sie zum Hieb ausholt. Ich schreie sie an, es nicht zu tun. Wir stehen am Rand der Spalte, seine Lippen bewegen sich, er streckt seine Hand zu uns hoch. Sein Kopf ist blutig, der Schnee unter ihm rötet sich. Er hatte gar nicht begriffen, was geschehen war. Der Personaldirektor rief noch hinter mir her, aber ich war schon um die Ecke. Ich musste mehr erfahren über Betty.
Stella? Hier ist Sarah. Wir haben telefoniert.
Die Bedingung war 2 Flaschen Wodka. Hast du sie dabei?
Ja.
Komm rein. Du Wofür genau recherchierst du jetzt nochmal?
Ein Jubiläumsheft für unsere Schule. Ich bin in der Redaktion und sammle Geschichten, Bilder von Ehemaligen und so.
Ich kann mich nicht an dich erinnern.
Es gab doch damals diese Schönheitswettbewerbe an unserer Schule. Kannst du mir da nicht weiterhelfen?
Also, ich habe damals an 2 Wettbewerben teilgenommen. Beim ersten Mal landete ich auf dem 2. Platz.
Und gibt es noch Fotos davon?
Nein, das habe ich dir am Telefon schon gesagt. Ich habe alles weggeschmissen, du siehst doch warum.
Was ist passiert?
Am 2. Wettbewerb konnte ich nicht bis zum Ende teilnehmen. Ein Auto hat mich angefahren. Seitdem hink ich.
Ein Unfall?
Es war kein Unfall. Hast du schon mit Betty gesprochen?
Nein.
Sie hat den Wettbewerb gewonnen. Den 2. Ich habe gerade in den Nachrichten gehört, dass man ihren Mann gefunden hat. Er war wochenlang vermisst.
Du meinst diesen Räder?
Sie hatte es von Anfang an darauf abgesehen, sich einen reichen Mann zu angeln.
Was für ein Mädchen war Betty?
Ein Flittchen.
Das hört sich nicht gerade so an, als wärt ihr gute Freundinnen gewesen.
Sie hat es immer abgestritten. Aber ich weiß, dass sie es war. Es war 2 Tage vor dem Wettbewerb. Ich fuhr mit dem Fahrrad nach Odere hinunter. Es war spät. Kein Mensch auf der Straße. Plötzlich hörte ich hinter mir ein Auto. Ich fuhr ganz dicht an den Rand. Als ich mich umdrehte, sah ich das Auto auf mich zurasen. Er hätte mich umbringen können. Der Knöchel zersplitterte. Ist nie richtig verheilt.
Er hätte dich umbringen können?
Bettys Freund.
Wieso weißt du, dass er es war?
Wieso ich das weiß? Sie rief im Krankenhaus an, als sie den Titel in der Tasche hatte und fragte mich nach meinem Knöchel. So war Betty. Und dann hat sie es gesagt.
Was?
Leo lässt dich grüßen. Sie sagte, Leo lässt dich auch grüßen. Und dann hat sie aufgelegt.
Es regnete. Und die Straßenlaterne vor der Villa im Pinghorstviertel war kaputt. Das Licht flackerte im Regen und blinkte in regelmäßigen Abständen auf. Ich wartete in einiger Entfernung im Auto. Ich dachte daran, wie sie es geschafft hatte, das alles zu arrangieren. Ein Taxi hielt. Betty stieg aus. Ich erreichte sie gerade noch, bevor sie die Haustür vor meiner Nase zuschlagen konnte.
Betty! Lass mich rein! Ich wurde von der Polizei angerufen.
Du solltest doch warten, bis ich mich bei dir melde.
Lass mich rein!
Ich habe dir gesagt, wir dürfen nicht zusammen gesehen werden.
Warum nicht? Alle wissen, dass wir befreundet sind und dass wir beide mit Thomas zusammen waren, als er starb.
Möchtest du was trinken?
Warum gehst du mir aus dem Weg?
Das weißt du doch, du Dummchen. Wir haben es x-mal besprochen. Du weißt, was wir getan haben.
Ich weiß, was du getan hast. Ich bin mir nicht sicher, was ich getan haben soll.
Weshalb dieser Ton? Sind wir nicht befreundet?
Darauf hätte ich gerne eine Antwort von dir.
Was wollte die Polizei?
Thomas' Leiche ist obduziert worden. Hast du etwas darüber gehört?
Nein.
Erinnerst du dich an Stella?
Stella?
Dunkelhaarig, schlank, nicht mehr ganz so attraktiv wie früher. Sie hinkt.
Warum hast du mit ihr gesprochen? Wieso quatscht und tratscht du in der ganzen Stadt herum?
Kannst du nicht mal ein paar Wochen abwarten und Ruhe bewahren, ohne alles zu gefährden?
Und ich weiß, dass nicht Thomas mich einstellen wollte, sondern du.
Bist du nicht mehr ganz dicht?
Und welche Rolle spielt Leo dabei? Ihr kennt euch seit der Schulzeit. Wie lange seid ihr ein Paar gewesen und warum hast du mich ausgewählt, Betty? Warum ausgerechnet mich?
Sarah, Sie haben mir seine Leiche gezeigt. Meinen lieben Thomas. Sie haben mir gezeigt, was du mit ihm gemacht hast. Ich bin einfach zusammengebrochen. Ich habe gestanden, dass ich deinetwegen gelogen habe.
Was redest du?
Sie fanden es sehr wichtig zu wissen, dass ich erst einen Tag später in die Berghütte gekommen bin.
Aber ich bin einen Tag später in die Berghütte gekommen.
Das darfst du natürlich gerne behaupten, aber die Polizei braucht nun mal solche Kleinigkeiten wie ein Alibi. Leo sichert meins.
Glaubst du wirklich, dass du damit durchkommst?
Ich habe das Gefühl, dass alles hieb- und stichfest ist. Erinnerst du dich, wie ich dich gefragt habe, ob jemand dich gesehen hätte? Oder ob du unterwegs irgendwo angehalten hättest? Oder ob du am Abend vorher mit jemandem zusammen warst? Von diesem Moment an war Thomas ein toter Mann. Findest du das nicht auch unglaublich?
Es war alles geplant.
Das meiste.
Aber die Vergewaltigung, du kannst doch nicht...
Ich habe ihm nur gesagt, dass du scharf auf ihn bist. Und dass du es gerne ein bisschen brutal magst. Dass er es wirklich getan hat, das hat mich überrascht.
Aber Thomas hat dich doch verprügelt.
Wir mussten irgendwie dafür sorgen, dass du meine Partei ergreifen und Thomas hassen würdest.
Wir?
dann hat Leo dich so zugerichtet.
Geh jetzt nach Hause, Sarah.
Ist irgendwas nicht in Ordnung?
Sie geht gerade.
Aber die Polizei ist von einem Unfall ausgegangen. Die Kopfverletzung, der Sturz. Warum hast du mich denn...
Also ich an deiner Stelle würde zusehen, dass ich nach Hause komme.
Du hast gesagt, ich habe dich glücklich gemacht.
Das war die reine Wahrheit.
Geh nach Hause. Man weiß nie, was die Polizei alles in so einer Wohnung finden kann.
In diesem Moment wusste ich, was sie finden würden. Den Hammer. Ich hätte rennen sollen. Zum Auto. Schnell, nach Hause. Aber ich blieb stehen. Wie gelähmt.
Du bist in meiner Wohnung gewesen.
Hau ab, Sarah.
Und wir? War es nie etwas anderes? War es gar nichts zwischen uns beiden?
Manchmal vermisse ich dich tatsächlich. Es war doch ganz schön.
Ich fuhr wie betäubt nach Hause. Ich öffnete die Tür zum Abstellraum. Der Kasten mit der Weihnachtsdekoration. Ich ließ ihn fallen. Der Sicherungskasten befand sich in einem eisernen Schrank an der Wand. Ich bemerkte, dass er ein wenig offen stand.
Aufmachen, Polizei! Machen Sie bitte die Tür auf!
Ich öffnete den Sicherungskasten. Da lag der blutige Vorschlaghammer, mit dem Thomas Ottosson Zoega umgebracht worden war.
Vielleicht können wir ihn retten! Red da nicht so einen Quatsch! Er ist tot! Ich wusste nicht, dass du ihn angreifen würdest. Was hast du dir dabei gedacht? Was hast du gedacht, was wir hier oben in der Einsamkeit machen würden? Kartenspielen vielleicht? Versuch bloß nicht, dich deiner Verantwortung zu entziehen. Wir stecken hier zusammen drin. Je eher du dir das klar machst, desto besser. Das ist der Mann, der zwischen uns stand, der dich vergewaltigt hat. Wir sind frei!
Ich bekam 16 Jahre, von denen ich bei guter Führung nur 9 absitzen muss. Ich weiß, dass ich bereit war, dieses Verbrechen zusammen mit Betty zu begehen. Aber eigentlich habe ich mir nur eins zu Schulden kommen lassen. Ich ließ mich von ihr verführen. Bevor ich meine Strafe antreten musste, erfuhr ich noch, dass Thomas Ottosson Zoega, dessen Reichtum in die Milliarden ging, sein Testament geändert hatte. Wenige Tage vor seinem Tod. Betty ging völlig leer aus. Sie verschwand aus Reykjavik. Man sagte, sie sei mit Leo zurückgegangen in das Nest, aus dem sie gekommen war. Vielleicht ist das auch eine Art Gerechtigkeit. Ich liege in meiner Zelle. Es wird Abend. Ich kauere mich unter dem Oberbett zusammen. Und wenn Ruhe eingekehrt ist auf dem Flur draußen, dann höre ich manchmal ganz leise, wie sie sagt:
Ist schon in Ordnung, Sarah.
Wie ich sie vermisse. Ihre weichen Küsse auf meinem Körper. Betty.
Tödliche Intrige von Arnaldur Indridason. Aus dem Isländischen von Coletta Bürling. Es sprachen Sarah Katrin Welisch, Betty Kathleen Gavlich, Thomas Alexander Ratschun, Leo Fabian Gerhardt, Rezeptionistin Ulrike Bliefert, Personaldirektor Peter Rühring, Stella Lisa Adler. Technische Realisation Jonas Bergler. Komposition Thuridur Jonstetter, gespielt vom Ensemble Adapter. Regieassistenz Tina Schimanski. Bearbeitung und Regie Anja Herrenbrück. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010. Dramaturgie und Redaktion Georg Büren.
Und jetzt eine Podcast-Empfehlung.
Beleidigungen, Schläge, Tritte. Im Amateurfußball passiert sowas viel zu oft.
Statt mit Bier und Bratwurst enden nämlich jedes Jahr hunderte Spiele mit Blut und Blaulicht.
Und wir haben das Gefühl, auf unseren Plätzen, da kippt gerade was. Ausgerechnet beim Lieblingssport der Deutschen.
Erschreckende Bilder aus dem deutschen Amateurfußball.
Mindestens ein Schuss.
Innerhalb von Sekunden eine Massenschlägerei.
Das Spiel muss abgebrochen werden.
Am Ende stehen 9 Streifenwagen und ein Rettungswagen neben dem Platz.
Ich bin Hubertus Koch.
Ich bin Yusuf Mirsad. Und wir sind die Hosts vom Podcast Spielerpro.
Wir wollen wissen, was geht eigentlich ab im deutschen Amateurfußball? Warum ticken auf dem Platz immer wieder Leute aus?
Und wie geht es denen, die das abbekommen?
Und overall, checkt der DFB das überhaupt?
Spielabbruch, macht Gewalt den Amateurfußball kaputt, ist ein Podcast von Radio Bremen und dem BR Story Team. Alle 4 Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.